Der Killer Nummer 1 im Westen sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wir sprechen heute darüber, wie man sie vermeidet. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Länger-Leben-Podcast. Heute gibt es eine Art Gastbeitrag. Ich war nämlich vor einigen Wochen bei meinem Freund und Kollegen Dr. Ben Bark zu Gast im Mind-Body-Set-Podcast. Und wir haben das Gesunde-Herz-Gesetz in Deutschland zum Anlass genommen, um über Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sprechen. Das Gespräch ist also interessant für alle, die sich mit diesem Herzgesetz beschäftigt haben und die Diskussion, die da heiß geführt wurde, verfolgt haben. Es ist aber auch für alle interessant, die einfach lange ein gesundes Herz haben möchten, weil wir die Frage klären, wie die Atherosklerose, also die dem Herzinfarkt zugrunde liegende Pathophysiologie, wie das überhaupt entsteht über die Jahre und haben daraus abgeleitet, welche Möglichkeit für Prävention zum einen in Bezug auf Lebensstil, aber eben auch durch Medikamente, also speziell diese Lipidmedikation, da möglich ist, um das LDL-C und das ApoB im Labor zu senken. Es war, finde ich, ein differenziertes, kluges, kurzweiliges Gespräch und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mind und Bodyset, deinem Gesundheitspodcast. Heute mit einem spannenden Thema, das sich in den letzten Monaten vor allen Dingen auch in den Medien ziemlich offen gezeigt hat und auch heiß diskutiert worden ist. Es geht um das neue Herzgesetz, das 2025 kommen wird und bereits verabschiedet ist. Hier stecken im Prinzip Ansätze einer sehr, sehr frühen Untersuchung auf bestimmte Fettstoffwechselstörungen hinter, bei denen selbst Kinder und Jugendliche schon auf mögliche Risiken und Krankheitsfaktoren untersucht werden sollen. Und mit diesem Gesetz, um es wirklich vereinfacht einmal runterzubrechen, geht auch einher, dass wenn Risikofaktoren festgestellt worden sind, auch sehr viel früher eine medikamentöse Behandlung erfolgen kann. Ich freue mich riesig, dass dieses komplexe Thema nicht von mir allein beackert werden muss, sondern ich einen echten Experten dabei habe. Dr. Moritz Binder ist Präventivmediziner und Gesundheitscoach. Und Moritz, du hast bereits sehr früh auch in deiner medizinischen Arbeit in Kliniken über diese sehr komplexen Lipidstoffwechselstörungen und Hintergründe gesprochen mit Kollegen. Du bist aus meiner Sicht ziemlich tief im Thema drin, ohne dich in wissenschaftlichen Details zu verlieren. Insofern glaube ich, gelingt uns der heutige Spagat. Erstmal schön, dass du da bist.
Hallo lieber Ben, vielen Dank für die Einladung.
Moritz, jetzt ist wirklich zu diesem Gesetzentwurf ja eine ganze Menge Gegenwind auch gekommen. Also ich habe Verschiedenes gelesen, auch im Ärzteblatt. Es wurde auch in verschiedenen Social-Media-Profilen auf LinkedIn etc. pp. Heiß diskutiert, weil so der ganz zentrale Kritikpunkt war, Achtung, ihr verschreibt im Zweifel hier keine Pfefferminzbonbons, sondern Medikamente, die auch Nebenwirkungen haben können. Und verpasst ihr nicht gerade mit diesem Gesetz die große Chance, viel, viel mehr in die wirkliche Prävention, Primärprävention an Geldern auch fließen zu lassen, die möglicherweise an der Stelle dann fehlen, wenn man das so macht? Was ist so dein Standpunkt zu dieser Kritik?
Genau, also das war eigentlich schön schon skizziert, dass sowohl auf Social Media sich sowieso alle den Mund zerrissen haben, aber eben auch so aus der Medizin, also von Leuten, die da in Verantwortungspositionen sitzen, sehr harte Kritik kam. Also zum Beispiel der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat gesagt, das ist doch absurd. Und hat gesagt, ja, Statine, die haben erhebliches Nebenwirkungspotenzial und es sei eine Bankrotterklärung. Das war also sein Wortlaut. Und da sind natürlich viele Leute aufgesprungen und eben Influencer und auch dann auf Social Media Leute, die, ich sag mal, ihre Expertise aus meiner Sicht woanders haben. Und deren Anliegen, das kann ich erstmal total nachvollziehen und unterstützen. Also zu sagen, wir müssen viel, viel, viel mehr Geld und Aufmerksamkeit und bessere Lehre und alles in lebensstilbasierte Präventivmedizin oder Gesundheitsförderung stecken. Da sitzen wir total im gleichen Boot. Also das möchte ich bedingungslos anerkennen. Da habe ich gar nichts zu meckern. Im Gegenteil, ich unterstütze das sehr und ohne Aber. Jetzt ist es so, dass aus meiner Sicht bei vielen Sachen, woran wir eben im Westen krank werden, in der westlichen Welt, also zum Beispiel bei Stoffwechselerkrankungen, das auch wirklich insofern bedingungslos gilt, als dass jeder Mensch, der eine Fettleber hat, solange die noch nicht ein gewisses Stadium erreicht hat, der die Überlebensstil, also über Ernährung, Bewegung und Regeneration wieder loswerden kann. Auch aus meiner Sicht jemand, der einen insulinpflichtigen Diabetes hat, der kann sich, wenn er es ernst meint und systematisch an die Hand genommen wird und sich ein bisschen Zeit gibt, der kann diese Diagnose Diabetes Typ 2 wieder loswerden. Wenn wir jetzt aber über kardiovaskuläre Erkrankungen sprechen, dann muss man das ein bisschen einbetten. Und das wäre jetzt, glaube ich, der Versuch für unser Gespräch heute, eben zu zeigen, dass diese Leute oder das Anliegen dieser Menschen, die da so gegen argumentieren, totalen Platz hat. Dass wir aber den Statinen auch oder überhaupt medikamentöser Lipidtherapie eben auch einen Platz geben dürfen. Das wäre so ein bisschen der grundsätzliche Rahmen, glaube ich, jetzt für unser Gespräch.
Ja, schön, dass du das schon mal so an der Stelle ein wenig einordnest. Und ich glaube, damit wird auch ein Stück weit unsere Position zu dem Voranpreschen deutlich, dass wir da schon auch eine ganze Menge Potenzial drin sehen. Auf der anderen Seite natürlich auch alles dafür in Bewegung setzen wollen, den Lebensstil der Menschen einfach insgesamt gesünder zu machen. Und was da für mögliche Maßnahmen ergriffen werden können, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Bleiben wir jetzt erstmal ein Stück weit bei der Pathogenese. Was steckt sozusagen dahinter? Wir haben in Deutschland ist die häufigste Todesursache sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Und vielleicht kannst du darauf mal etwas mehr.
Ja? Genau, Entschuldigung, ich möchte direkt ergänzen, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, bei Männern und bei Frauen. Also es ist der Killer Nummer 1. Und das ist absolut unnötig. Das werden wir jetzt gleich durchexerzieren, warum das so ist. Also es muss niemand im Herzinfarkt sterben. Natürlich sterben wir irgendwann an irgendwas. Aber würde man es eben geschickt anstellen und frühzeitig sich da aufstellen, dann wäre das absolut vermeidbar, dass das zumindest auf die Gesamtbevölkerung der Killer Nummer 1 ist. Und bevor wir jetzt inhaltlich reingehen, möchte ich noch zwei Sachen, glaube ich, sagen. Das erste ist, dass wir das jetzt nicht vollumfänglich abbilden können, natürlich in diesem Gespräch. Also da sind so viele, das haben wir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, boah, kriegen wir diesen schmalen Spagat oder Grat hin. Also da sind so viele Nahtthemen, irgendwie, wie man überhaupt Lebensstilinterventionen und diese langen Zeithorizonte, die wir eigentlich betrachten müssen, wenn wir zum Beispiel über kardiovaskuläre Erkrankungen sprechen, wie man die überhaupt abbilden kann. Welche riesigen Probleme, wenn wir jetzt über Statine sprechen, zerreißen sich alle den Mund über die böse, böse Pharmaindustrie. Da haben die natürlich an vielen Punkten total recht. Ja, also man muss fundierte Kritik äußern, weil die ist berechtigt. Da gibt es genug Anlass für. Über Verstrickungen mit Gesundheitswesen jetzt in der Politik und. Wir könnten auch die Grundrolle der Lipoproteine und Cholesterin im Organismus durchsprechen. Die Pathogenese, die müssten wir eigentlich viel, viel fundierter jetzt besprechen, als wir es jetzt gleich tun werden. Und dann auch überlegen, wie man individuell so eine Entscheidung treffen kann. Ja, aber das werden wir alles jetzt in dem Gespräch nicht schaffen, sondern grundsätzlich, wie wir jetzt, oder wie du es jetzt genau uns eingeladen hast, einfach diesen Möglichkeitsraum aufmachen oder ein bisschen pro Statine argumentieren. Es wird dann klar, was wir damit meinen. Das wäre der eine Punkt, den ich noch vorher anbringen möchte, bevor wir jetzt inhaltlich werden, dass es eben unzureichend bleiben muss. Und das Zweite, ich bin großer Verfechter davon, irgendwie Interessenskonflikte offen zu legen. Und Ich würde sagen, ich habe die jetzt bei dem Thema nicht. Also wir arbeiten ja, wir sind befreundet, wir kennen uns gut, wir arbeiten auch geschäftlich miteinander. Und du weißt, dass ich noch nicht mal irgendwelche Nahrungsergänzungsmittelhersteller irgendwie empfehle. Ja, weil ich will da einfach unabhängig bleiben. Und es gibt schöne Daten, die zeigen, dass Ärzte, die halt den Pharmavertreter in der Praxis sitzen haben, auch wenn die sich einbilden, dass sie unabhängig bleiben, das nicht sind. Das heißt, ich habe da sowieso formal keine Interessenskonflikte, aber ich will die auch nicht haben und ich bin wirklich im Grundsatz auch sehr, sehr pharmakritisch, auch gegenüber Karl Lauterbach. Ja, dieser Mensch, der sollte aus meiner Sicht aus vielen Gründen zurücktreten. Der ist nicht haltbar als Gesundheitsminister. Es gibt einen schönen Vortrag der Karlatan auf YouTube, also den kann sich jeder mal angucken und dann eine Meinung zu der Karriere dieses Politikers sich bilden. Aber auch einfach, wenn man auf das guckt, was er mit Covid verzapft hat, dann ist er aus meiner Sicht nicht haltbar. Also ich bin kein Freund von ihm. Und trotzdem bilde ich mir ein, dass wir jetzt ihm, wenn er so einen guten Vorschlag in Punkten aus meiner Sicht macht, ihm das auch zugestehen dürfen. Das wäre der zweite Punkt. Also ich habe da kein Pferd im Rennen in dem Sinn. Ich habe auch keinen Missionierungsdrang. Also wenn jemand keine Medikamente nehmen will, das ist ja total in Ordnung. Ich bringe da oft oder gerne das Beispiel von meiner Oma, die ich sehr gern habe und die schon multiple Herzinfarkte hatte und die sagt, sie will keine Lipidtherapie nehmen. Sie verträgt es nicht. Und dann machen wir in der Medizin viel zu viel aufoktroyierende Karacho-Medizin und fragen die Leute gar nicht, was möchtest du denn? Und wenn wir denen zuhören würden und dieser Mensch sagt, er möchte das nicht und er die Entscheidung beziehungsweise die Tragweite dieser Entscheidung abschätzen kann, dann müssen wir ihm das zugestehen und das machen wir viel zu wenig. Also mein Anliegen für unser Gespräch oder meine Hoffnung ist, dass es Informationen bereitstellt, die Leute dann befähigt, souverän und autonom und im Gespräch mit ihrem Arzt eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte nicht jetzt pro Statine argumentieren und sagen, jeder soll die nehmen und am besten packen wir sie noch ins Trinkwasser rein. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte jetzt mit dir das besprechen und Informationen bereitstellen, dass Leute selber eine Entscheidung für sich treffen können, die dann stimmig und richtig ist.
Jetzt hast du den Herzinfarkt schon angesprochen. Also zusammenfassend, das ist jetzt evidenzbasiert, was hier kommt. Wir haben eine kritische Position zur Pharma in vielen Bereichen. Stößt uns das sehr auf, dass das ökonomische Interessen in den Vordergrund gestellt werden. Und mit Karl Lauterbach haben wir ein Hühnchen zu rupfen. Und jetzt kommt aber ein Entwurf, der durchaus Potenzial hat und der auch aus dem Gesichtspunkt mal durchaus auch unterstützenswert sein könnte. Und jetzt, Moritz, hast du ein Ereignis, nehmen wir doch mal speziell deine liebe Großmutter, die einen Herzinfarkt oder mehrere ja auch schon hatte, wie du beschreibst. Was steckt denn dahinter? Weil ich glaube, es wäre jetzt ganz gut, das als ein kardiovaskuläres Ereignis mal zu verstehen, um die Zusammenhänge dann auch zu einer frühzeitigen Diagnose, Beobachtung und so weiter zu verstehen.
Genau, also das Gesetz heißt ja das gesunde Herzgesetz und letztlich geht es da um diese kardiozerebrovaskulären Ereignisse und das sind zum Großteil eben die Herzinfarkte, das sind auch zum großen Teil die Schlaganfälle, man kann auch irgendwelche Mesenterialischämien und sowas haben, aber eigentlich das Gros, das sind eben die Herzinfarkte. Also wenn wir jetzt über ASCVD oder Atherosklerose oder kardiovaskuläre Erkrankungen oder Herzinfarkte sprechen, das ist alles ist so ein bisschen vereinfacht, können wir das synonym betrachten. Also wir wollen den Herzinfarkt vermeiden, beziehungsweise überlegen, wie es dazu kommt und wie wir ihn dann vermeiden können, wenn wir wissen, wie es dazu kommt. Und jetzt würde ich den Ball direkt zu dir zurückspielen. Wenn wir überlegen, wie entsteht der Herzinfarkt? Was sind denn Risikofaktoren? Du musst jetzt natürlich nichts erfüllen, sondern kannst einfach mal frei von der Leber weg sagen, aha, das sind irgendwie Risikofaktoren. Das ist schlecht. Ja, das habe ich schon mal, du weißt es sowieso, aber das hat auch jeder schon mal gehört. Wenn ich das und das mache, dann ist das nicht gut für mein Herz, dann kriege ich eher den Herzinfarkt. Was würde dir spontan da einfallen?
Ja, Bewegungsmangel als ein Risikofaktor, die Ernährung oder auch eine schlechte Ernährung vor allen Dingen spielt eine Rolle. Es gibt
das diskutieren wir dann genauer, welche Rolle die Ernährung spielen kann. Ich würde es fast wieder Also ich lasse mal so stehen. Okay, die Ernährung. Mhm.
Wir haben genetische Risikofaktoren natürlich, die sich dort widerspiegeln können.
Und wenn du, also wenn wir jetzt ja über Lebensstil sprechen, was würde dir da einfallen? Was ist so vielleicht das der wichtigste Risikofaktor? Du denkst gar nicht dran, weil die Leute, die mit dir arbeiten, das ist eine so low-hanging fruit, da sagst du, kümmere dich erstmal darum, bevor du zu mir kommst. Aber was ist einer der
wichtigsten Risikofaktoren? Stressmanagement, Schlaf, guter Schlaf oder Schlafmangel würde ich noch mit dazu nehmen.
Genau, und Rauchen zum Beispiel.
Ja.
Genau, fällt dir die gar sind nicht ein, weil es so weit weg aus deiner Welt ist. Genau, aber die, wer raucht, die, kriegt eher einen Herzinfarkt.
Ja.
Und also, wenn man in epidemiologischen Daten guckt, und das kann man dann eben auch molekular und so erklären, dann ist es das Rauchen und der Bluthochdruck. Das sind die häufigsten oder die wichtigsten Risikofaktoren. Und die machen eine Endothelschädigung. Endothel, das ist die innerste Schicht unserer arteriellen Gefäße. Also zum Beispiel auch in den Herzkranzgefäßen, der Herzmuskel selber, der wird ja auch mit Blut versorgt. Und da sind diese Koronararterien. Und wenn das Endothel, also diese innerste Schicht in den Koronarien, wenn die kaputt geht, dann ist das schlecht, weil dann kriegen wir Arteriosklerose. Und ganz viele andere Risikofaktoren, also Stress hast du angesprochen, Feinstaubbelastung und, also alles, was man dann halt als Risikofaktor anführen kann, das macht letztlich diese endotheliale Dysfunktion, also es macht das Endothel kaputt. Das ist der eine eine Grundlage, die wir brauchen, um Arteriosklerose entwickeln zu können. Und die zweite, jetzt kommt ein kluges Wort, das ist die Hyperbeta-Lipoproteinämie. Also was heißt das jetzt? Das heißt, Hyper ist zu viel, Lipoproteine, das sind so kleine Transportschiffchen im Blut, die Fett, also Cholesterin und irgendwelche Fettsäuren und so transportieren, die kann man dann nicht einfach ins Blut reinschmeißen. Also im Blut können wir ganz viel transportieren, da können wir Elektrolyte, also Natrium, Kalium, irgendwelche Hormone, Glucose, ja, vielleicht packen wir manches noch an so ein kleines Proteinchen mit dran, aber im Wesentlichen können wir ganz viel von dem, was im Körper halt hin und her geschifft werden muss, können wir einfach ins Blut geben. Das geht aber mit diesen Fetten geht es nicht. Das ist wie das Olivenöl in der Salatsoße. Die müssten wir einmal durch einen Mixer hauen und das geht halt im Blut auch nicht so gut. Deswegen hat die Natur sich diese Lipoproteine überlegt, so kleine Transportschiffchen, und in denen transportiert sie das. Und weil das die atherogenen Transportschiffchen Beta-Lipoproteine heißen, da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche, sprechen wir jetzt von einer Hyper-Beta-Lipoproteinämie. Ämie ist im Blut. Ich glaube, jetzt haben wir es aufgedröselt. Also Hyper, zu viel, Beta-Lipoproteine sind diese Transportschiffchen, die wir als zweite Voraussetzung brauchen. Und Ämie heißt im Blut. Und jetzt haben wir die zwei Grundvoraussetzungen. Also wir haben im Blut diese kleinen Transportschiffchen und die Endothelschädigung. Und über die Jahrzehnte, also das fängt an, wenn wir auf die Welt kommen, entwickeln wir Arteriosklerose. Es gibt, wenn man in so Anatomie- oder Histopathologie-Bücher guckt, dann sind da manchmal irgendwelche Schnitte, wo man so Gefäße eben unter dem Mikroskop angeguckt hat. Bei jungen Menschen, die zum Beispiel, die Amis, die haben da so Irak-Veteranen, die da gefallen sind, wenn die obduziert wurden und man schaut deren Gefäße an, ja, bei irgendwelchen 20-, 30-jährigen Männern, da sieht man, die haben schon Arteriosklerose. Die sind natürlich meilenweit weg vom Herzinfarkt. Aber das beginnt in jungen Jahren. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass es im Mutterleib schon beginnt, weil über das mütterliche Blut eben auch diese Lipoproteine schon in das Gefäßsystem des kleinen Kindes kommen und dann entsteht da schon Arteriosklerose. Da denkt natürlich kein Mensch drüber nach. Das ist auch auf eine Art irrelevant, aber eben auch nicht, weil dadurch klar wird, wenn jemand eben mit 60 den Herzinfarkt kriegt, dann ist das nichts, was dann mit Mitte 50 angefangen hat, wo der Hausarzt das erste Mal die Augen gerunzelt hat und gesagt, oh, die Augenbraue, und sagt, oh, jetzt ist aber der Blutdruck ein bisschen hoch, jetzt müssen wir uns um ihr Herz kümmern. Sondern wir müssen uns, wenn wir es ernst meinen, ganz, 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 ganz früh um unser Herz kümmern, beziehungsweise um die Gefäßgesundheit, damit unser Herz immer und lange gut versorgt ist. Ist das soweit erstmal nachvollziehbar?
Absolut. Also ich glaube, dass es klar ist, wir haben diese zwei auslösenden Faktoren, die du beschrieben hast, und wir haben eine lange Vorlaufzeit. Und jetzt kommen wir ja vielleicht schon mal einen ganzen Schritt voran, um auch zu verstehen, warum es sinnvoll ist, nicht erst irgendwo in dem Alter, wo es kritischer wird, wo wir diesen kardiovaskulären Ereignissen näher kommen, zu schauen, sondern früher.
Genau, weil den wichtigsten Risikofaktor haben wir noch gar nicht genannt. Klar, jeder würde denken, ja, Rauchen und Bluthochdruck, ja, und ja, dann eben diese schlechten Blutfettwerte und so. Aber der wichtigste ist das Alter. Es gibt ja so Risikoscores, die absolut unzureichend sind. Aber es kann jeder mal zum Spaß für sich eingeben, irgendwie den ProCAM-Score oder so, gibt man auf Google einfach Herz-Kreislauf-Risiko-Score, irgendein Instrument ein. Und dann kann man den vorbildlichsten 80-jährigen Patienten nehmen. Der hat sein ganzes Leben alles richtig gemacht. Ja, der nimmt auch noch keine Medikamente. Das ist so ein richtig kerngesunder Vorbildpatient, der sich super gesund ernährt, der jeden Tag Sport macht und das auch mit Plan, der gut schläft, der sich gut regeneriert, der sozial gut eingebettet ist, der niedriges genetisches Risiko hat und. Und dann vergleicht man das mit einem richtig schlecht aufgestellten 20-Jährigen oder 30-Jährigen. Ja, der raucht, der ist übergewichtig, der hat schon Diabetes wegen mir. Das gibt's ja heute, ja, 20-Jährige, die einen Typ-2-Diabetes haben. Bluthochdruck, der raucht, der trinkt nur Cola, der hockt den ganzen Tag auf dem Sofa und. Da wird trotzdem dieses 10-Jahres-Risiko, das man in diesem Score errechnen kann, wird bei dem 80-Jährigen höher sein als bei dem 20-Jährigen. Das heißt, die Trajectory, die Bahnung, das relative Risiko auf die lange Sicht, das ist bei dem 20-Jährigen, der so schlecht aufgestellt ist, natürlich total hoch. Das interessiert aber niemanden, weil alle nur auf das absolute Risiko in den nächsten 10 Jahren schauen. Das ist aber ganz schön doof, wenn man sich eben die Pathogenese wirklich mal vor Augen führt und sagt, also die Atherosklerose ist eben dieser Krankheitszustand, bei dem Cholesterin sich in die Arterienwand einlagert. Das sind dann erst so Fettstreifen, die werden dann zu Plaques, die ragen dann so in das Lumen, also ins Gefäß rein, und dann können die abreißen und dann eben mit dem Blut mitschwimmen, und wenn das Gefäß dann hinten enger wird, dann macht es dazu und dann haben wir eine Ischämie. Also dann wird eben das Gewebe, das von dieser Arterie versorgt wird, ab dem Punkt, wo dann das Gerinnsel drin hängt, nicht mehr versorgt, dann ist da kein Sauerstoff mehr und dann haben wir einen Herzinfarkt. Und je nachdem, wo der ist, geht halt ein bisschen Herzmuskelgewebe kaputt oder das ist so schlimm, dass die Leute direkt reanimationspflichtig werden und auch beim ersten Infarkt sterben können. Natürlich haben wir heute so tolle akut kardiologische Therapiemöglichkeiten. Da ist Deutschland auch sehr weit vorn. Das ist auch ein Thema, können wir auch schon allein einen Podcast zu füllen, was da auch vielleicht auch schlecht dran ist. Ja, aber wir haben eine richtig gute Versorgung mit diesen Kathetern breitflächig und können dann Leute, die so einen Herzinfarkt haben, in der Akutphase total gut therapieren. Genau, aber jetzt habe ich nochmal den wichtigsten Risikofaktor, den wir eben noch nicht genannt haben, nochmal hergenommen, um zu verdeutlichen, das ist was ganz, 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 ganz lange passiert. Und wenn wir jetzt uns also, wir haben ja gesagt, wir wollen 3 Fragen beleuchten. Wie entsteht der Herzinfarkt oder die Atherosklerose? Welche Rolle spielt Lebensstil in der Primärprävention und welche Rolle spielen medikamentöse Verfahren oder Medikamente? Nicht noch kluger reden, als ich versuche. Wenn wir zu der ersten Frage zu sagen, also wie entsteht die Atherosklerose, es ist wichtig, dass die Anzahl der Lipoproteinpartikel im Blut, das ist ein kausaler Risikofaktor. Habe ich viele Lipoproteine, viele von diesen Beta-Lipoproteinen, dann ist das schlecht, dann ist mein Risiko hoch und ist mein Endothel kaputt oder wird immer dysfunktionaler, dann ist das auch schlecht, dann geht auch mein Risiko hoch. Und der dritte Punkt ist, das dauert super lange, bis es irgendwann zum Herzinfarkt kommt. Das heißt, im Grundsatz, wenn wir jetzt gleich überleiten zur Prävention, dann wollen wir vermeiden, dass unser Endothel kaputt geht. Also wir wollen einen super Blutdruck, wir wollen wenig Entzündung, wir wollen nicht rauchen und, und. Und wir wollen eine möglichst niedrige Anzahl dieser Lipoproteine. Weil wenn die sich da verheddern, dann lagert sich das Cholesterin ein und dann entsteht die Atherosklerose. Aber wenn wir wenig, dann ist eben die Anzahl entscheidend, nicht irgendein LDLC-Wert oder sonst was, sondern die Anzahl der Lipoproteine ist entscheidend. Wenn ich die niedrig halten kann, dann verankern sich wenige von diesen Lipoproteinen, weil halt weniger unterwegs sind, im Endothel, in diesem Gefäß und machen dann auch wenig oder keine Atherosklerose.
Ja, das damit ist
kann man einen Check an die erste Frage hängen, oder?
Ja. Doch, denke schon. Und es ist eben wertvoll, auch weil du es nochmal so hervorgehoben hast, dass man genau diesen Wert auch messen kann und dass er tatsächlich selten gemessen wird und aber eigentlich das einzige Maß ist, das wirklich auch qualitativ und quantitativ zu bestimmen und sich dann auf den Weg zu machen, diesen Risikofaktor zu reduzieren.
Genau, das würde sich jetzt auf eine Art total anbieten, genau auf die Labordiagnostik einzugehen. Ich würde es an dieser Stelle, glaube ich, rauslassen, weil es zu sehr verwirrt.
Ja.
Ja. Vielleicht so ein.
Das war auch nur, aber es war okay. Eine Beschreibung, dass wir das, absolut. Also dass das messbar ist und dass man das eben auch zu Rate ziehen kann, um einfach eine Idee davon zu bekommen. Aber nochmal, viel wertvoller finde ich jetzt, dass wir auch nochmal über den Zeitraum sprechen oder uns das im Hinterkopf halten. Wir sprechen immer über einen langen Zeitraum. Also die meisten Erkrankungen, die uns heute im Gesundheitssystem und in unserem persönlichen Leben schwer zu schaffen machen, sind ja nicht irgendwie 1, 2, 3 Jahre vorher entstanden, sondern haben meist eine Vorlaufzeit von 20, 30 Jahren, teilweise sogar noch mehr. Und ich finde auch noch wichtig zu erwähnen, dass auch hier natürlich der gesamte Stoffwechsel, die metabolische Seite eine enorme Rolle spielt, auch wenn sie als tatsächlicher Risikofaktor für einen tödlichen Ausgang eigentlich in den Statistiken nie wirklich sichtbar auftaucht, so fließt das alles nochmal auf diese großen Erkrankungen mit ein und auch auf die kardiovaskuläre Erkrankungsseite. Jetzt hast du diesen einen wirklich extremen Fall auch beschrieben, den 20 von mir aus 30-Jährigen, bei dem jetzt sofort jeder sagen würde, ja, aber genau der muss doch jetzt seinen Lebensstil verändern. Bei dem wollen wir doch jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwelche medikamentösen Verfahren zu machen. Und ich finde das auch wichtig, das nochmal zu differenzieren, weil am Ende des Tages bezahlt immer das Kollektiv das Worst-Case-Szenario, was daraus entsteht, was auch viel teurer nochmal sein kann. Aber vorher wäre das für mich jetzt ein guter Einstieg, damit wir mal ein bisschen was darüber besprechen, was kann denn jetzt aus dem Lebensstil heraus passieren, von dem du auch sagen kannst, da stecken dann schon auch große Chancen in einer Risikominderung mit drin.
Genau, also nicht nur der 20-Jährige, sondern auch der 70-Jährige, der tut gut daran, sich mit seinem Lebensstil so zu sortieren, dass sein Herz möglichst lange gesund bleibt. Und da gibt's einen großen Möglichkeitsraum. Also wenn wir uns erinnern, die erste Grundvoraussetzung, das ist die Endothelschädigung, da kann ich natürlich total viel machen. Also wenn ich Bluthochdruck habe, dann kann ich den medikamentös einstellen. Ich kann aber auch im ersten Schritt mal gucken, bin ich übergewichtig, dann kann ich Normalgewicht anstreben und erreichen. Und dann wird 1 Kilo Fett oder Körpergewichtsverlust, ist ja auch wieder schwierig, wie bilden wir das ab, BMI ist, naja, also kann man machen und ergibt vielleicht auch einen Punktensinn in der Forschung, aber es ist, okay, wie auch immer. Also, ich kann 1 Kilo Gewicht verlieren, dann wird mein systolischer Blutdruck circa um 1 Millimeter Hg absinken. Das heißt, wenn ich 20 Kilo zu viel drauf habe, Blutdruck von 140 zu 80 und dann nehme ich 20 Kilo ab, dann habe ich auf einmal wahrscheinlich einen tipptopp Blutdruck. Wenn es nicht reicht, dann kann ich gucken, wie kann ich denn mein Training systematisieren und kann mit Ausdauertraining, das ist auch sehr übersimplifiziert, aber sehr wahrscheinlich dazu beitragen, dass mein Blutdruck besser wird. Du hattest den Stress vorhin angesprochen. Super wichtiges Thema. Ist ja nichts, woran man glauben muss, dass Stress sich negativ auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkt, sondern kann man aus verschiedenen Richtungen beleuchten und argumentieren und beweisen. Also wer gestresst ist, darf sich überlegen, wie kann ich denn mit diesem Stress so umgehen, den so handeln, dass es mir gut geht. Und dann wird es sich positiv auf den Blutdruck auswirken. Wer schlecht schläft, tut gut daran und. Also das können wir jetzt ewig so weiterführen. Es gibt da einen riesigen Möglichkeitsraum dieser Endothelschädigung eben zu vermeiden oder zu reduzieren über Lebensstil. Der Punkt, an dem es jetzt hakelig wird, und das ist eben die Differenzierung, die wir jetzt in die Diskussion reinbringen wollen, ist dieses bekloppte Wort der Hyperbeta-Lipoproteinämie. Weil du hattest initial gesagt, ja, mit Ernährung kann man auch hier Herz-Kreislauf-Gesundheit machen. Und das stimmt indirekt. Also zum Beispiel, wenn wir über Stoffwechselgesundheit sprechen, dann ist natürlich die Ernährung ein riesiger Hebel. Und wer stoffwechselungesund ist, der hat zum Beispiel höhere Triglyceridwerte, die sich dann auch auf die Lipoproteinzahl auswirken wird. Das heißt, wer stoffwechselungesund ist, der kann oder der hat mit Ernährung in gewissem Maße einen Hebel, um auch seine Lipoproteine zu senken. Im Großen muss man aber sagen, dass zum Beispiel jetzt, ich erinnere, mein Opa, ja, jetzt kommt meine ganze Familie, muss sie halten. Mein Opa, im Übrigen auch an einem Herzinfarkt verstorben, der hat, nachdem er seinen ersten hatte, hat er irgendwie so einen Punktwert von seinem Arzt mitgekriegt und dann durfte er nur noch 2 Eier, glaube ich, die Woche essen, weil da ist ja das böse, böse Cholesterin drin. Das war vor 20 Jahren oder 30 schon. Ich erinnere, ich war ganz klein und hatte immer gesagt, nein, Eier darf ich nicht mehr essen, da ist Cholesterin drin. Und das ist totaler Bumskäse. Also das ist wirklich Quatsch, weil das Cholesterin, das wir essen, das ist verestert, also es hat so eine biochemische Form, die ist viel zu groß für die Rezeptoren im Darm, sodass der Großteil des Cholesterins, das wir über die Nahrung aufnehmen, einfach hinten wieder rauskommt. Und ein zweiter Punkt, den man zur Ernährung sagen muss, ist, dass Ernährung im Grundsatz total individuell betrachtet werden muss. Und das ist ein Punkt, der mir häufig zu kurz kommt. Also wenn jetzt jemand oder wenn man über Training spricht, dann ist es anders. Jemand möchte einen Marathon laufen, dann kann der zu dir als Sportwissenschaftler kommen. Dann sagt er, ich habe 5 Monate Zeit, wie soll ich denn auf den Marathon trainieren? Dann wirst du ihm sagen, ja, mach das ungefähr so oder so. Dann geht er zu einem anderen Trainer oder Sportwissenschaftler und fragt ihn, hey, ich möchte einen Marathon im Herbst laufen, wie soll ich das denn machen? Ja, ungefähr so oder so. Das wird sich nicht grundlegend unterscheiden. Natürlich kommt es ein bisschen auf persönliche Präferenz an und auf aktuellen Leistungszustand und. Aber das wird relativ ähnlich sein. Bei der Ernährung brauchen wir aber viel, viel mehr personalisierte Empfehlungen, weil, und jetzt komme ich zurück zu der Hyperbeta-Lipoproteinämie, es gibt wenige Hyper-Responder, so nennt man die. Also Leute, die total gut ansprechen auf eine Reduktion der Fett, vor allen Dingen der tierischen gesättigten Fettsäuren in der Ernährung und damit ihr Cholesterin, ihren ApoB-Wert so senken können, dass, oder überhaupt senken können. Das sind aber nur vielleicht 15%. Das heißt, beim Großteil der Leute, die versuchen, über die Ernährung die Hyperbeta-Lipoproteinämie zu reduzieren, die werden da keinen Erfolg mit haben. Jemand, der stoffwechselungesund ist, schon in gewissem Maß, weil jemand, der stoffwechselungesund ist, haben wir gesagt, hat hohe Triglyceride, dann werden die besser, also seine Stoffwechselgesundheit wird besser und das wird sich auch in der Anzahl der Lipoproteine im Blut abbilden. Und dann kriegt er vielleicht seinen ApoB-Wert von 160 auf 140 oder 130 oder sowas, aber nicht in dem Bereich, wo wir ihn haben wollen, wenn wir ernsthaft die Lipoproteinzahl als kausalen Risikofaktor für Atherosklerose-Entstehung ausschalten oder eben ernsthaft reduzieren möchten. Ja. Das heißt, unterm Strich, wer stoffwechselungesund ist, der hat so einen gewissen Möglichkeitsraum mit der Ernährung. Und dann gibt es wenige von diesen Hyper-Respondern, die da auch gut drauf ansprechen, aber beim Großteil der Leute, also bei 80% der Menschen, die stoffwechselgesund sind, die können sich mit der Ernährung einen abkaspern, die werden keinen nennenswerten Unterschied erreichen in den Laborwerten. Und das ist jetzt keine Laborkosmetik, wo wir sagen, sondern wir gucken ja den Mensch an, natürlich machen wir das. Und da interessiert uns aber wirklich der Laborwert ganz, 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 ganz doll, weil der eben linear dieses Risiko abbildet. Das heißt, wenn wir über Lebensstil und Primärpräventionspotenzial sprechen, dann ist das bei der Ernährung, sage ich mal, überschaubar. Was ist sonst wichtig? Lebensstil, Training, sagt jeder. Ja, ist ja jetzt auch hier, wir müssen auch den Leuten zeigen, wie sie Sport machen. Klar. Und wenn jemand stoffwechselungesund ist, haben wir wieder, wie bei der Ernährung, einen riesigen Potenzialraum. Ja, da ist ganz, ganz, ganz viel Spielraum. Und wenn jemand stoffwechselungesund ist, wenn jemand Diabetes oder so Prädiabetes hat, dann wird der über Sport, Bewegung, Training auch seine Lipidwerte verbessern können. Das ist aber wieder unzureichend. Oder anders gesagt, bei allen, also auch bei den Leuten, die stoffwechselungesund sind, aber sowieso bei allen anderen, wird da nicht viel passieren. Und das ist auch unser Erfahrungswert. Also wir befunden ja regelmäßig Labore auch zusammen und da sehen wir das. Da gibt es ganz eindrückliche Transformationen, die du auch begleitet hast, von Menschen, die kommen, die haben massives Übergewicht, die schlafen schlecht, so, da ist alles im Argen. Dann begleitest du die ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und dann guckst du die an und denkst, boah, krass, das ist ja unglaublich, wie der sich auf den Weg gemacht hat und was sich da verändert hat. Da ist alles besser. Ja, also die fühlen sich besser, aber auch das, was man quantifizieren, objektivieren kann, ist alles besser. Blutdruck ist besser, Schlafwerte sind besser, Leistungswerte sind besser und, ist alles besser. Aber nicht die Lipoproteine. Hm. Das heißt, das ist kein theoretisches Argument oder irgendwas, was ich mir jetzt überlegt habe, sondern mit Training haben wir auch hier wieder keinen ausreichenden Hebel, um diese Lipoproteine zu senken. Wir können das in Teilen eben bei den stoffwechselungesunden Menschen und dann gibt es vielleicht auch Leute, die da punktuell ein bisschen mehr drauf ansprechen, aber insgesamt reicht es nicht. Das sagt auch die Forschung und das ist unsere subjektive unsere Erfahrung einfach in der Arbeit mit Klienten, dass auch da wir zwar die Endothelgesundheit halten oder verbessern oder die Arteriosklerose-Progredienz verlangsamen können, aber wir können fast nichts machen, was diese Lipidwerte angeht.
Hm. Ja, das war nochmal sehr, sehr, sehr schön auch beschrieben, diese Zusammenhänge, die wir auch regelmäßig beobachtet haben. Und im Übrigen, man sieht das den Leuten auch von außen nicht an. Die sind jetzt nicht, die sehen nicht krass unsportlich aus oder sowas, sondern da diesen Wert genau anzuschauen, macht einfach super viel Sinn. Zur Ernährungsthematik kann ich noch ergänzen, dass wir das auch oft in den Genprofilen dann letztlich miterkennen. Also wie reagiert jemand auf welche Art von Fettsäuren? Und dann kann man diesen Zusammenhang auch nochmal klarer herleiten, warum vielleicht auch bei den Menschen dann die Senkung bestimmter Fettsäuren, also nicht nur der gesättigten, aber häufig derer, dann auch nochmal zu einem Absenken führen kann. Und dann ist so, dass der andere noch wichtige Faktor auch zu gucken, wenn wir davon sprechen, dass wir aus dem Lebensstil heraus diese ApoB-Werte zum Beispiel senken konnten, ein Stück weit, aber trotzdem dann über dem Wert bleiben, den wir eigentlich erreichen wollen, beziehungsweise den wir sogar noch deutlicher reduzieren müssen, weil wir Komorbiditäten haben. Das macht es ja nochmal völlig anders, die Herangehensweise. Also hat jemand schon Bluthochdruck, hat jemand irgendwie einen Diabetes oder ähnliches, das führt ja dazu, dass wir noch ganz anders dort eigentlich an dieser Schraube drehen wollen. Das sind also nochmal wichtige Faktoren. Jetzt haben wir den persönlichen Einflussbereich besprochen, um noch zu ergänzen, das Rauchen darf natürlich bei dem 20-30-Jährigen auf jeden Fall auch sich verabschieden. Dann hat er auch nochmal einen großen Stein aus dem Regal genommen an Belastung. Aber wir haben natürlich zweierlei. Wir haben die mit genetischen Vorbelastungen und wir haben die es dann auch trotzdem nicht machen oder nicht durchhalten. Und jetzt kommt die Seite der medikamentösen Behandlung zum Tragen. Vielleicht magst du uns da noch einmal abschließend mit auf den Weg nehmen, warum das dann auch gerechtfertigt ist, einfach da zu arbeiten und sowohl für die und noch viel wichtiger, die einfach auch keinen Einfluss darauf nehmen können, weil sie genetische Prädispositionen haben, im Vergleich auch zu denen, die wir trotzdem nicht medikamentös stehen lassen sollten im Regen, weil sie es einfach nicht schaffen, ihren Lebensstil adäquat anzupassen, dann profitieren wir ja letztlich auch davon in der Gesellschaft, als Gemeinschaft davon, wenn bestimmte kritische Krankheitsereignisse verhindert werden können oder hinausgezögert werden können vielleicht.
Genau, also für mich ist es halt überhaupt gar kein Widerspruch. Ich würde nicht sagen, jemand, der seinen Lebensstil nicht sortiert kriegt, der soll dann Statin nehmen, sondern es braucht, also wer sein kardiovaskuläres Risiko senken möchte, Bei dem ist es sehr, sehr wahrscheinlich so, dass der sich mit seinem Lebensstil optimal aufstellen sollte und ab einem gewissen Alter, und das aus meiner Sicht viel, 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 viel früher, als es die konventionelle Medizin anbietet, auch jetzt das Herzgesundheitsgesetz, ich glaube ab 50 und einem 7,5-prozentigen Risiko in den nächsten 10 Jahren, das wäre jetzt so der früheste Punkt, an dem man das geben kann, oder man hat eine familiäre Hypercholesterinämie oder sowas. Also nicht erst mit 50, sondern aus meiner Sicht noch deutlich früher, darf er darüber nachdenken, ob er eine medikamentöse Lipidtherapie nutzt. Weil die Hyperbeta-Lipoproteinämie als kausaler Risikofaktor lässt sich medikamentös super einstellen. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu den Statinen, weil mit denen geht das. Und wer die nicht verträgt, nehme ich vorneweg, vor 30 Jahren, der war gelatzt, ja, weil oder 20 Jahren, da gab es nur Statine. Aber heute haben wir eine Handvoll Medikamente, da kann man eigentlich jeden, auch jemand, der Statine nicht verträgt, und da gibt es ja Leute, können wir auch gleich drüber sprechen, der kann medikamentös so eingestellt werden, dass er seine Lipoproteine senkt und damit diesen kausalen Risikofaktor auch senkt und damit statistisch und auf einer individualmedizinischen Ebene auf die lange Sicht eben wahrscheinlich später oder nie einen Herzinfarkt kriegt. Und das ergibt insofern Sinn, weil wenn ich jetzt zum Beispiel den 20-jährigen Raucher, dem du gerade nochmal nahegelegt hast, das Rauchen aufzuhören, wenn wir das damit vergleichen, dann ist es ja total absurd, das nicht zu machen, nicht frühzeitig eine Statintherapie zu beginnen. Weil dem Raucher sagen wir auch nicht, okay, du bist jetzt 20 Jahre alt, jetzt rauchst du mal weiter. Wir wissen, Rauchen ist ein kausaler Risikofaktor für Lungenkrebs. Aber, weißt du, du kommst alle paar Jahre einfach zu mir in die Praxis und dann erheben wir dein 10-Jahres-Risiko für Lungenkrebs. Da machen wir so einen Score. Und wenn du irgendeinen Threshold reißt, dann musst du aufhören. Sondern wir sagen, junger Mann, hör mal zu. Rauchen ist richtig, richtig, richtig schlecht. Das ist ein kausaler Risikofaktor für Lungenkrebs. Du musst jetzt aufhören. Genauso würde ich sagen, junger Mann oder mittelalter Mann, du hast eine Hyperbeta-Lipoproteinämie. Das ist ein kausaler Risikofaktor für Atherosklerose. Das müssen wir jetzt senken, wenn du es ernst meinst mit deiner Herzgesundheit. Oder anders formuliert, wir durften, und jetzt mit dem Herzgesundheitsgesetz, wenn es so kommt, wird es ein bisschen einfacher und niederschwelliger. Aber bisher war es so, wir mussten warten, bis ein Patient einen Herzinfarkt hat, um ihm dann ein Medikament zu verschreiben, das den Herzinfarkt verhindert. Das ist ja Wahnsinn. Also in meiner Welt ist das Wahnsinn. Es gibt offensichtlich viele Leute, die das anders sehen, und ich finde, die haben es nicht verstanden. Aber das ist ja total absurd. Also das ist absurd, ja, wo ich da vorhin diesen Kollegen erwähnt habe, der meinte, das ist absurd. Nee, das ist absurd, dass wir das nicht machen, nicht gemacht haben bisher, obwohl wir genau wissen, wie die Datenlage ist. Okay, es war ein kleiner Mini-Rant. Also die Frage ist, welche Rolle können jetzt Medikamente in der Primärprävention spielen? Eben eine große. Also aus meiner Sicht sind Statine die am meisten und zu Unrecht diskreditierte Medikamentengruppe überhaupt. Was machen Statine? Die hemmen die Cholesterinsynthese, und die Leber, die zapft sich gerne so Lipoprotein und Cholesterin aus dem Blut, weil das hat die gerne, die macht da Gallensalze und sowas. Und wenn die dann merkt, uff, ist jetzt irgendwie ein bisschen wenig Cholesterin hier in meiner Leber, dann reguliere ich die Rezeptorenzahl hoch und pack alle Lipoproteine, die da im Blut rausschwimmen, möglichst zu mir. Und dann haben wir weniger von diesen Lipoproteinen und Cholesterin im Blut. Und das ist, was wir wollen. Ja, dann sinkt das LDL-C und der ApoB-Wert. So, und dann gibt es weniger Lipoproteine im Blut, die Atherosklerose machen können. Das ist erstmal der Wirkmechanismus. Und jetzt ist ein ganz häufiger Kritikpunkt, die machen so schlimme, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, also so schlimme Nebenwirkungen. Und da muss man sagen, ja, das gibt's. Das Häufigste, das sind diese Statine-assoziierten Muskelsymptome, dass die Leute so Muskelschmerzen kriegen und das sind so, je nachdem, welche Daten man anguckt, es gibt Daten, die sagen, es ist nur Placebo oder Nocebo in dem Fall. Aber genau so 5%, denke ich, ist realistisch. Manche Studien sagen vielleicht 10%. Die Menschen, die Statine nehmen, die haben diese Muskelbeschwerden und wenige davon, also vielleicht also im 0-Komma-Bereich, die haben das so schwer, dass es tatsächlich gefährlich ist, weil dann das Muskelgewebe kaputt geht und dann schwimmen diese Muskelbestandteile durchs Blut und dann ist die Niere beleidigt und die müssen und sollen und dürfen das natürlich wieder absetzen. Dann haben wir ein leicht erhöhtes Stoffwechselrisiko, also man beobachtet dann, wenn Menschen Statine anfangen zu nehmen, dass häufig deren Stoffwechselwerte, also nüchtern Insulin, nüchtern Glucose, HbA1c und so weiter, dass das so ein bisschen höher geht. Das muss man mit rein kalkulieren. Und dann gibt es auf einer theoretischen Ebene aus meiner Sicht noch das Argument, wenngleich es die Daten dafür nicht gibt, aber man könnte argumentieren, dass es bei Hochrisikopatienten für Neurodegeneration dann eine Erhöhung des neurodegenerativen oder Demenzrisikos gibt. Da kann man dann, das kann man aber auch im Labor ein bisschen rausfinden, wie die darauf reagieren. Und wie gesagt, das ist ein theoretisches Risiko. Es gibt da keine Daten für, die das nahelegen. Aber es gibt Leute, die da argumentieren. Also das sind so die wichtigsten Sachen oder die Risiken, die man aus meiner Sicht abwägen muss, wenn man jetzt eine Statintherapie beginnt. Und das eben abwägen mit dem Benefit, mit dem Mehrwert, der massiv groß ist. Also ich möchte meine Lipoproteinzahl senken, dann muss ich überlegen, okay, was ist da potenzielles Risiko, was ist der Mehrwert? Und unterm Strich für die allermeisten Menschen ist das ein sehr guter Deal. Das zumindest zu starten, wenn sie dann merken nach ein paar Wochen, ah, ich habe diese Muskelschmerzen, dann kann man das Statin wechseln oder wie gesagt, man kann auf Bempedoinsäure oder PCSK9-Inhibitoren oder weiß der Geil was umsteigen, da haben wir dann heute zum Glück genug im Petto. Das wäre so vielleicht der Versuch einer Antwort, welche Rolle können Medikamente also in der Primärprävention spielen, Statine konkret eine große Rolle.
Mhm. Ja, das ist jetzt schön aufgezeigt, auch nochmal zu sagen, das war auch nicht mein Ansinnen zu sagen, wer jetzt nichts bereit ist, im Lebensstil zu verändern, den bieten wir dann Medikamente an. Natürlich bleibt das am Ende ein hoffentlich auch Schulterschluss und natürlich dürfen wir auch alles dafür tun, dass Menschen die Angebote für einen gesünderen Lebensstil finden, Aufklärung dafür haben und vielleicht auch unterstützt werden, das häufiger in ihren Alltag zu integrieren. Was das Diabetesrisiko oder die Stoffwechselbalance, die metabolische Seite angeht, ist das, was ich so gelesen habe in den Studien, ja auch eigentlich vor allen Dingen für die relevant, die da sowieso schon irgendwo an der Grenze gekratzt haben, möglicherweise einen Prädiabetes hatten, dass die dann eher in den Bereich wirklich eines Diabetes Typ 2 dann rutschen können. Und ich glaube, wir haben relativ breit jetzt auch einmal gesehen, dass es gibt kein Medikament, das nicht irgendwo auch Side-Effects und Nebenwirkungen mitbringt. Aber dass wir hier in der Gewichtung von Vorteilen und Nachteilen doch vielfach in der Vergangenheit sehr zu Unrecht auf diese Medikamentengruppe eingeknüppelt worden ist.
Genau, und die möglichen Beschwerden, die man dann kriegt, die sind ja reversibel. Also, und die kann ich ja dann monitoren oder sollte ich auch monitoren und dann kann ich das ja reevaluieren nach 3 Monaten oder nach wenigen Wochen, wenn ich zum Beispiel Muskelbeschwerden habe. Von daher spricht wenig dafür, das nicht zu testen und von vornherein zu sagen, oh, ich will keinen Statin oder, also wenn jemand sagt, er möchte seine Lipoproteine einstellen, dann würde ich mit einem Statin starten oder ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Und ich habe lustigerweise im Studium, habe ich mal einen kardiologischen Chefarzt gesehen, der hat zu seinen Patienten gesagt, wenn die geraucht haben, nee, sie kriegen kein Statin von mir, wenn sie nicht aufhören zu rauchen. Also der hat genau das gemacht, was du gerade nochmal relativiert hast. Oder gesagt, das würde ich nicht machen. Also ist natürlich auch eine Haltung.
Pistole auf die Brust gesetzt, ja, gut.
Ich weiß nicht, ob es unterm Strich...
Am Ende löffeln... Ja. Ich glaube, am Ende löffeln wir die Suppe dann doch zusammen aus, weil, und das finde ich, ist auch sehr schön, hast du sehr schön hervorgehoben, es immer ein Spiel mit der Zeit auch ist. Und wir auch heute eigentlich sehen, dass der Gesetz, dass das Gesetz noch weitergehen könnte und dass wir in der Vergangenheit eigentlich in der konventionellen Medizin schon ziemlich verrückt waren, erst auf den Unfall zu warten, bevor wir dann Maßnahmen ergriffen haben. Und wenn wir heute überlegen, dann gutes Rauchbeispiel, dass wir niemandem empfehlen würden, noch mal eine Zeit lang weiterzumachen, bevor man dann reagiert, sondern dass es immer auf Dauer der Schädigung ankommt, der Zeitraum, in dem wir zum Beispiel zu hohe Werte hatten, was das ApoB angeht, beziehungsweise auch natürlich dosisabhängig, das nochmal entscheidend ist, dann verstehen wir, glaube ich, sehr klar und ich meine auch jeder, der jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, warum wir eine klare Position beziehen, das frühzeitig zu untersuchen, zu wissen, wo jemand steht und wenn die Werte zu hoch sind, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Wert auch frühzeitig runterzubringen, weil die Dauer der Schädigung dann geringer ist, beziehungsweise wir insgesamt die Belastung reduzieren. Sie verschwindet ja dadurch nicht, aber wir haben einfach einen niedrigeren Risikoscore dann erreicht, der sich über die Dauer dann immer deutlicher auch als positiv herauskristallisieren wird. Moritz, magst du zum Abschluss noch einen Appell loswerden? Irgendwas, was dir noch wichtig ist, mitzugeben?
Mich hat es einfach im Grundsatz gefreut, dass wir jetzt zumindest versucht haben, diese Differenzierung in die Diskussion zu bringen, weil so gut ich eben das Anliegen nachvollziehen kann, dass viele Leute, die da jetzt sehr laut ihre Stimme erhoben haben, die letzten Wochen nachvollziehen kann, so habe ich gleichzeitig den Eindruck, die haben es nicht verstanden leider. Und das sage ich ganz demütig, weil ich habe auch ganz viel nicht verstanden, aber das ist halt was, da habe ich mich mal reingefuchst und kenne mich ganz gut mit aus. Und wie gesagt, ich habe da keinen Missionierungsdrang. Ja, ich finde es auch, also es gibt so viel, wo ich auch, ich möchte sagen, man muss es halt immer ganz spezifisch und kontextabhängig anschauen. Es gibt Medikamente, die werden in Deutschland verschrieben, Antidepressiva zum Beispiel, da kriege ich das K. Das ist wirklich unglaublich für mich, was wir uns da, wie irrational und dogmatisch und dumm das einfach ist. Und ich habe mit so vielen, wirklich mit vielen Psychiatern, ich sage das nicht so, ich habe wirklich viele darauf angesprochen, die hatten alle keine Ahnung, die kennen diese Daten nicht und die erzählen dann irgendeinen Bumskäse von, ja, also meine Erfahrungswerte sind aber ja so. Und natürlich sind Anekdoten schön und gut zur Hypothesenbildung und sowas, aber es ist halt keine Basis dafür, Millionen von Verschreibungen für Antidepressiva in Deutschland zu legitimieren. Und das ist aber ein anderes Thema. Wenn wir jetzt über kardiovaskuläre Gesundheit sprechen, dann müssen wir überlegen, okay, ergibt das diese Intervention Sinn? Und wenn wir jetzt sehr pauschal sprechen, dann ergibt sie für sehr viele Leute sehr viel Sinn. Und deswegen ist auch dieses Herzgesundheitsgesetz erstmal eine gute Idee. Da kann man auch wieder drüber streiten. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe das ganze Gesetz, ich hatte es mal als PDF offen, aber ich habe es nicht von vorne bis hinten gelesen. Ich habe jetzt aber gelesen, dass zum Beispiel Gelder, die vorher für Sportkurse ausgegeben wurden, in Vereinen, dass die jetzt eben so umfunktioniert werden sollen und davon zum Beispiel diese Statine bezahlt werden sollen. Das ist richtig dumm. Ja, das ergibt auch keinen Sinn für mich. Aber das ist alles Kontext und man muss halt genau überlegen, okay, über was sprechen wir jetzt gerade? Und wenn wir über die Verhinderung der Progression von Atherosklerose und dann Herzinfarktrisiko sprechen, dann können wir die Statine als einen Baustein neben dem Lebensstil da so mit einbetten und sagen, jo, das ist eine gute Idee. Und ich glaube, ein Problem ist, dass viele Leute Risiko nicht verstehen oder dieses Konzept von langfristigem Risiko, das ist dann so ein Gefühl. Aber viele Leute und auch viele Ärzte, die haben kein Konzept, kein echtes, so rationales Konzept von Risiko, sondern das Gefühl ist dann, ich nehme keinen Statin, dann spare ich mir diese Risiken, weil ich habe da so viel Schlimmes gehört und ich habe mal diese Arte-Doku gesehen und so und überhaupt die Pharma und bla 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 bla. Aber die Entscheidung zur Inaktivität an dem Punkt oder halt der Entscheidung, das ist ja dann auch eine Entscheidung zu sagen, ich nehme kein Statin, ist halt die Entscheidung dafür, dass mein Risiko für einen Herzinfarkt deutlich erhöht ist. Und ich habe vor ein paar Jahren mal eine Fortbildung zu eben diesem Thema gehalten und dann hat ganz am Ende hat der es war ein kardiologischer Oberarzt, also jemand, der einen Plan hat, ja, der hat sich dann gemeldet und hat gesagt, okay, es war jetzt alles ganz interessant, aber wenn ich dem jetzt so folge, dann würde das ja bedeuten, dass wir auch in der Primärprävention und ganz frühzeitig Menschen schon mit Statinen einstellen sollten, beziehungsweise das anbieten. Und da habe ich gesagt, ja, danke, Sie haben es verstanden, genau, das sollten wir tun. Und jetzt haben wir das Gesetz oder den Gesetzesentwurf und das ist eine gute Idee. Und das sage ich ohne diesen Missionierungsdrang, ja, sondern ich hoffe, dass dieses Gespräch jetzt irgendwie dazu beigetragen hat, dass Leute sich eine Meinung bilden können, vielleicht selber nochmal irgendwie Studien nachlesen oder wegen mir schreibt mir auf Social Media, auf LinkedIn oder sonst wo und dann eben eine Entscheidung treffen, die für sich stimmig ist und diese wegen mir auch wieder revidieren können. Also können ja jetzt sagen, ich nehme kein Statin und in 5 Jahren ändern sie ihre Meinung oder sie machen es andersrum. Wir sind ja ein freies Land und ich hoffe einfach, dass die Diskussion jetzt dazu beigetragen hat, dass die Entscheidungsgrundlage fundierter geworden ist und freue mich, dass wir das Gespräch gemacht haben.
Ja, Moritz, vielen Dank für deinen Input. Natürlich ist die Medikation am Ende des Tages ja etwas, was einen dauerhaft dann begleitet, auch wenn du hier sehr klar gemeint hast, ich kann immer eine neue Entscheidung fällen, aber es ist klar geworden, warum das auf Dauer eingestellt sein sollte. Und deinen schönen Seitenhieb auf die Antidepressiva habe ich noch genossen, fand ich auch noch schön und könnte ja ein Thema eines unserer nächsten Gespräche sein. Ich danke dir ganz herzlich für die guten Einblicke und freue mich, dass alle die sich das jetzt angeschaut haben, aus meiner Sicht differenzierter auf die Sache blicken können und sich selbst auch eine gute Meinung dann bilden können. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.